Schaffe, schaffe, Häusle baue. Das ist ein schwäbisches Sprichwort. Aber ich glaube, das trifft nicht nur auf die Schwaben zu. Momentan wird ja überall gebaut. Wir haben so etwas wie einen Wirtschaftsaufschwung zurzeit. Böhler baut jetzt das modernste Edelstahlwerk. Bankl baut. Dort, wo vor 2 Jahren noch eine relativ wilde Hundewiese war in Kapfenberg, ist jetzt mittlerweile ein schöner Park angelegt. Es wird gebaut, wo es nur geht. Es wird immer alles besser, alles schöner, alles neuer, alles moderner. Wo ich wohne, war zu meiner Kindheit, war da rundherum Wälder und Wiesen und Felder. Okay. Jetzt lebe ich in einer Shopping City fast. Und ab und zu frage ich mich, ob das wirklich alles so notwendig ist, was da alles gebaut wird. Auf der anderen Seite sieht man dann, dass die Innenstädte immer mehr aussterben. Bruck, Mittergasse war früher so die Einkaufsmetropole, heute geht da fast gar niemand mehr hin. Und wenn man dann so Sendungen im Fernsehen sieht, wie Pfusch am Bau, dann sieht man, was da alles schief läuft, bei dem allen Modernen und Schönen, was gebaut wird. Und vieles schaut einfach auf den ersten Blick viel schöner aus, als es in Wirklichkeit ist. Heute geht es in der Predigt auch ums Bauen, ums Hausbauen. Im übertragenen Sinne dann geht es ums Lebenshaus, das jeder von uns baut. Und im Endeffekt geht es dann um ein ewiges Haus. Und wir werden uns da dazu 4 Könige anschauen. Das ist eingeschalten. Das ist schwarz. Doch. Wir werden uns 4 Könige anschauen, die auch 4 Baumeister sind. Wir werden sie vergleichen und wir werden schauen, was wir von ihnen lernen können. Der erste König ist König Saul. Und König Saul war ein schlechter König. Er war ein schlechter Baumeister. Er war eigenmächtig, er war von sich selbst sehr überzeugt. Er war ja der König, der erste König, der einzige König bis dorthin. Er war ungeduldig, er hat nicht auf Gott geschaut, hat nicht auf Gott gewartet und hat eigenmächtige, eigene Entscheidungen getroffen. Wir lesen da in 1. Samuel, Kapitel 13, und er wartete 7 Tage lang bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal, und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Da sprach Saul, bringt das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer dar. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus, ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer dar. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr wird sich einen Mann nach seinem Herzen aussuchen. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr geboten hat. Also es war Kriegszustand. Die Feinde waren da, die Israeliten waren da, der Samuel war nicht da. Und Saul hat da jetzt eigentlich gar keine böse Absicht gehabt. Ganz im Gegenteil, er wollte nicht ohne Gott in die Schlacht ziehen. Das haben ja die Israeliten in der Wüste immer wieder gemacht, dass sie einfach so drauf losgegangen sind, ohne dass Gott ihnen das gesagt hat, ohne dass Gott dabei war. Und Saul hat scheinbar gewusst, das, was im Psalm 127 steht, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Also er wollte nicht ohne Gott losgehen. Und ein Zeichen dafür, dass Gott da ist, ist eben, dass man zuerst ein Opfer darbringt, ein Dankopfer, Friedensopfer und dann eben quasi mit Gott in den Kampf zieht. Und das war die Aufgabe von Samuel. Und Samuel war nicht da. Also hat Saul selbst das Opfer dargebracht. Er, der König, immerhin, er hat die Macht. Er ist der König. Also was soll passieren? Im Endeffekt war das doch ein Test für Saul. Und Saul ist einfach durchgefallen. Er hat eigenmächtig gehandelt, er war ungehorsam, er hat nicht gewartet, er hat nicht auf Gott geschaut, nicht auf Gott gehört. Und das hat dann Konsequenzen gehabt. Es wurde ihm die Macht entzogen, obwohl er dann noch sehr lange Zeit eigentlich König geblieben ist. Er hat sich regelrecht festgeklammert an seinem Traum, wollte die Macht nicht freiwillig hergeben. Aber im Endeffekt hat er es dann verloren. Und die Frage an uns ist, besteht die Möglichkeit, dass wir etwas für Gott tun wollen, in Anbetung, Lobpreis, sonst irgendwas, und es ist trotzdem nicht in seinem Sinne, quasi ein wertloser Gottesdienst. Ich habe jetzt wieder so einen Vortrag gehört von drei Theologen über biblische und unbiblische Musikrichtungen, und es kommt immer wieder so Gespräche über, ob es unbiblische Musikinstrumente gibt und solche Sachen. Aber ich glaube, das geht am Wesentlichen vorbei. Weil da steht dann, der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Also Gott schaut nicht so sehr drauf, welche Musikinstrumente wir jetzt bei der Musik verwenden, sondern er schaut ins Herz. Und bei Saul war halt sehr viel Eigensinn da und Ungehorsam da. Für wen machen wir eigentlich Lobpreis? Und der Bernhard hat schon vorher gesagt, Lobpreis ist eigentlich jetzt nicht Musik, sondern das ist eben eine Herzenseinstellung. Wen loben und preisen wir mit unserem Leben? Und momentan ist es so in christlichen Kreisen das sehr modern, so genannte Lobpreiskonzerte. Und das ist was, das kann irgendwie mein Kopf nicht ganz zusammenbringen. Lobpreis und Konzert. Weil für mich das sind irgendwie zwei komplett andere Sachen. Ein Konzert, das ist was auf der Bühne passiert, mit Lichtshow, mit Soundeffekten, eine Show eben. Und Lobpreis, das ist eigentlich eher was von innen und aus dem Herzen rauskommt. Das hat eigentlich mit Show gar nichts zu tun. Wem geben wir wirklich immer die Ehre? Gott oder eher unserem eigenen Ego? Wie oft glauben wir, dass man Gott ein bisschen auf die Sprünge helfen müssen, weil wir nicht die Geduld haben, auf sein Wirken zu warten, weil wir es nicht können oder weil wir es nicht wollen. Ich glaube, wenn wir irgendwas vorhaben, wenn wir irgendwas planen, wir beten vorher, wir legen das Gott hin, wir sagen, Herr, mach du das, es ist deine Sache, und wir warten, aber so irgendwie im Hinterkopf haben wir doch so einen Notfallplan, falls Gott doch nicht rechtzeitig das tut, was wir uns erwarten, na, dann müssen wir das halt selbst machen. Und ich glaube, wir brauchen viel Weise zu wissen, wann ist die Zeit zu warten, wann ist die Zeit zu handeln. Und Saul hat ganz genau gewusst, dass die Opferungen nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fallen. Und er hat sich über das hinweggesetzt, er hat nicht auf Samuel warten können, und hat eigenmächtig entschieden, gegen Gottes Willen zu handeln. Und daraufhin wurde Saul dann verstoßen. Und dann kam der nächste König. Der nächste König war König David. Und David war ein guter König, ein guter Baumeister. Sein Leben war voller Kampf. Er hat kein leichtes Leben gehabt, er war ständig auf der Flucht. Sogar vor seinem eigenen Sohn. Er war lange Zeit auf der Flucht vor Saul, der eben seinen Thron nicht freiwillig hergeben wollte und David als Konkurrenten gesehen hat. Und auf dieser Flucht ist einmal eine interessante Geschichte passiert. Das lesen wir in 1. Samuel 24. Und dort bei den eingezäunten Schafweiden fand er eine Höhle. Da ging der König hinein, Saul, um seine Notdurft zu verrichten. Also er ist aufs Klo gegangen. Ausgerechnet im hintersten Winkel dieser Höhle hatten David und seine Männer sich versteckt. Das ist die Gelegenheit, David, flüsterten einige von ihnen ihrem Anführer zu. Der Herr hat dir doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern. Jetzt kannst du mit ihm tun, was du willst. Da schlich sich David von vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wild. Als er wieder zu den Männern kam, sagte er: Der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn selbst eingesetzt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König erwählt. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ganz bestimmt kein Heiliger. Er hat seine Fehler gehabt, er hat seine Sünden gehabt. Denkt man an sein Ehebruch, an seinen geplanten Mord. Aber er hat den Blick immer auf Gott gehabt, immer auf den Willen Gottes und hat immer gewartet, was Gott will und was Gott tut. Er hat auf Gott geschaut, auf Gott gehört. Er hat eben nicht eigenmächtig gehandelt, so wie Saul. Wenn Gott David am Thron haben will, dann wird er das zur richtigen Zeit tun. Und wenn nicht, ja, dann kann er nach wie vor als Schafhirte arbeiten, als Kämpfer, als Soldat, was auch immer Gott für ihn vorgesehen hat. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist, denke ich, ein Satz, der auf David zutrifft. Ihm war die Ehre Gottes und der Wille Gottes das Wichtigste. Und jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich unser Predigtext ist. Ich halte ein bisschen nach hinten, nach vorne aus. Das steht in 2. Samuel Kapitel 7. Da ist dann eben David König geworden. Und da lesen wir: Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm endlich Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden ringsumher. Endlich ist einmal Frieden. Ein seltener Augenblick bei David. Da sprach der König zu dem Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Und Nathan sprach zum König: Geh hin und tu alles, was dir am Herzen liegt, denn der Herr ist mit dir. Damals, bei der Wüstenwanderung von Ägypten ins gelobte Land, da war das Zelt Gottes das Schönste überhaupt. Wir lesen da ziemlich ausführlich, wie das ausgeschaut hat, was da ist drinnen, war es wirklich sehr prunkvoll. Der schönste Platz für Gott. Mittlerweile haben sie sich angesiedelt in Israel. Jeder hat sein eigenes Haus gehabt, der König hat seinen Tempel gehabt. Nur Gott hat nach wie vor in diesem doch etwas in die Jahre gekommenen, wahrscheinlich etwas schäbigen Zelt unter Teppichen gewohnt. Das passt nicht. Der schönste Platz soll Gott gehören. Und deshalb hat David Gott einen Tempel bauen wollen. Und er hat dann nicht einfach Hammer und Meißel genommen und hat losgelegt, einfach mal einen Tempel bauen, sondern er hat wieder eben nicht eigenmächtig gehandelt, sondern er ist zuerst einmal zu Nathan gegangen, der Prophet, das Sprachrohr Gottes, und hat ihn gefragt, was er meint. Und er hat gesagt: Das ist eine super Idee. Wunderbar. Gott ist mit dir. Hau los, leg los, bau mal einen Tempel. Aber es geschah in derselben Nacht, da ging das Wort des Herrn an Nathan so: Geh hin und rede zu meinem Knecht, zu David. So spricht der Herr: Sollst du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Nein. David soll für Gott keinen Tempel bauen. Und das sind, denke ich, zwei Sachen, die wir daraus lernen können. Zum einen, selbst der beste Prophet kann mal falsch liegen. Es gibt immer wieder so falsche, schlechte, selbsternannte Propheten, die halt sagen, das ist das Wort Gottes und in Wirklichkeit ist es nur heiße Luft. Aber es gibt auch gute Propheten. Nathan war so ein guter Prophet, aber sogar der kann einmal falsch liegen. Und das Zweite ist, wir sollten uns, denke ich, nie zu sicher sein, dass wir Gottes Willen kennen. Oft glauben wir, dass wir Gottes Willen tun und kommen dann drauf, dass es doch nur eigene Hirngespinste waren. In Jesaja 55 steht: Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Aber es ist trotzdem seltsam. Ausgerechnet David, der gute König, der nach dem Herzen Gottes ist, der Gottes Willen tun will, der soll ihm keinen Tempel bauen. Und ich habe mir gedacht, ja, wer eigentlich, wenn nicht David? David wäre doch eigentlich der beste, der geeignetste Mann dafür, einen Tempel zu bauen. Und vielleicht haben wir oft Pläne, gute Pläne, die Gott verherrlichen. Wir haben reine Motive. Wir wollen uns nicht selbst beweihräuchern, sondern wir wollen wirklich zur Ehre Gottes irgendwas machen. Und scheinbar findet man wirklich geöffnete Türen, irgendwie, es läuft, es funktioniert. Wir reden mit anderen drüber, wir sind nicht eigenmächtig. Wir finden da und dort Bestätigung im Wort Gottes, von anderen Christen. Es läuft. Und trotzdem sagt Gott auf einmal Nein. Und das ist dann oft enttäuschend, das ist verwirrend da. Ja, warum nicht? Was passt denn nicht? Aber letztendlich ist es einfach seine Entscheidung und nicht unsere. Und ich glaube, dass wir nachher auch nicht frustriert oder beleidigt sein müssen, wenn Gott Nein sagt, sondern wir können einfach unseren Gaben entsprechend das tun, was dran ist und das, wo Gott Ja sagt. Und es kommt immer wieder vor, und oft, manchmal vielleicht, sind es dann auch so ein bisschen die Ehefrauen, die im Hintergrund sticheln, ja, du bist lang genug Christ, eigentlich war es jetzt einmal Zeit, dass du einmal da bei der Kanzel stehst, dass du zumindest einmal einen Gottesdienst leitest, oder wie wäre es einmal mit Predigen. Und manche haben aber einfach nicht die Gabe für manche Dienste. Und Predigen ist, denke ich, auch nicht unbedingt ein Zeichen von geistlicher Reife. Das heißt, wenn man jetzt einmal 10 Jahre Christ ist, dann muss man predigen. Und ich kann mich erinnern, wir haben in der Vergangenheit ab und zu wirklich schon manchen Menschen in der Gemeinde ein Sprechverbot ausstellen müssen. Liebe Leute, die ihren Gaben entsprechend mitgearbeitet haben, Teil der Gemeinde waren, treu waren, aber wir haben gesagt, bitte nimm nicht das Mikrofon in die Hand. Es ist furchtbar. Es weiß keiner, was du sagen willst. Man hat fast den Eindruck, du weißt selber nicht und es passt irgendwie nicht. So, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mach das, was wirklich deine Gaben sind, was du einbringen kannst und nicht das, was irgendwie offensichtlich ist, was nicht deine Sache ist. Und was ist wertvoller? Kaffee machen, Klo putzen, predigen. Ich denke, was einen Dienst wirklich wertvoll macht, ist die Einstellung, es ist die Hingabe, es ist das Herz, der Gehorsam und die Liebe zum Herrn. Nicht so sehr die Tätigkeit an sich. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, da sagt Paulus, wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Und Davids Aufgabe war es eben nicht, einen Tempel zu bauen. So gerne er das auch gemacht hat, er hat es dann auch vorbereitet, aber es war nicht seine Aufgabe. Und dann lesen wir da weiter in Vers 12. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird. Und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird in meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig bestätigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn eine Missetat begeht, so will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich es von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Und im 1. Chroniker, Kapitel 22, da wird es dann noch ein bisschen näher ausgeführt. Da steht, aber das Wort des Herrn ging an mich und er sprach, Du hast viel Blut vergossen, große Kriege geführt. Du sollst meinem Namen kein Haus bauen, weil du so viel Blut vor mir auf die Erde vergossen hast. Siehe, dein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein. Denn ich will ihm Ruhe geben vor allen seinen Feinden ringsumher. Darum soll sein Name Salomo sein. Und ich will Israel Frieden und Ruhe geben in seinen Tagen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Und er soll mein Sohn sein und ich will sein Vater sein. Und den Thron seines Königtums über Israel befestigen auf ewig. Was Gott da macht, ist, dass er den Spieß auf einmal umdreht. Also nicht David soll Gott ein Haus bauen, sondern Gott will David ein Haus bauen. Ein ewiges Haus, eine ewige Dynastie aus Königen. Ein Haus nicht aus Ziegeln oder Holz, sondern ein ewiges Königreich, einen ewigen Thron. Und das sehen wir dann stückweise, wie das zustande kommt bei seinem Sohn, bei Salomon. Salomon war ein teilweise guter König und ein teilweise guter Baumeister. Er hat dann tatsächlich diesen prächtigen Tempel gebaut und tatsächlich nie ging es Israel so gut als zur Zeit Salomos. Er hat einen wirklich guten Start gehabt. Er ist vor die Entscheidung gestellt worden, was er von Gott möchte. Und er hat jetzt nicht Ruhm oder Reichtum erbeten, sondern Weisheit, um das Volk gut zu leiten und zu führen. Stattdessen hat er dann Weisheit, Ruhm und Ehre und Macht und Reichtum gekriegt. Also er hat dann alles bekommen. Im Laufe der Jahre wurde er dann doch nachlässig, er wurde träge, er hat Kompromisse eingegangen. Und wir lesen schon im 5. Buch Mose, im 17. Kapitel, da steht so das Königsgesetz drinnen. Schon vorweg, bevor es überhaupt Könige gegeben hat, hat Gott festgesetzt, wie ein König leben soll, wie er sich verhalten soll. Und da steht, wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind, so sollst du nur den zum König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du kannst keinen Fremden über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. Nur soll er nicht viele Pferde halten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um die Zahl seiner Pferde zu vermehren, da doch der Herr euch gesagt hat, ihr sollt nie mehr auf dem Weg zurückkehren. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Auch soll er nicht zu viel Silber und Gold aufhäufen. Wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses soll bei ihm sein und er soll darin lesen alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzungen bewahrt und sie tut. Dass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt und er nicht abweicht von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, damit er die Tage dieser Königsherrschaft verlängere, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Und im ersten Buch Könige, Kapitel 5, lesen wir dann, wie Salomo gelebt hat. Und da lesen wir, und Salomo hatte 40.000 Stallplätze für die Pferde, seiner Streitwagen und 12.000 Reiter. Und in Kapitel 11 lesen wir dann, aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen, neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, zidonitische, hethitische, aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israel gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, sodass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Irgendwie traurig. Es hat vier Anforderungen an den König gegeben, was Pferde angeht, was Frauen angeht, was Reichtum angeht und was die Satzungen angeht. Und Salomo ist viermal durchgefallen. Er hat alles ausgekostet, er hat wirklich sein Leben voll genossen, bis zum geht nicht mehr. Er hat sehr viele weise Sprüche geschrieben, an der er sich leider dann selbst nicht gehalten hat. Und am Ende ist er dann draufgekommen, dass das Glück, dass der Sinn im Leben von einem Leben, das wir unter der Sonne leben, nicht unter der Sonne, sondern in einem Schöpfer über der Sonne zu finden ist. Der Sinn des Lebens ist nicht zu finden in Philosophie, in Weisheit, in Reichtum, in Spaß oder sonst irgendwas, sondern bei einem Gott über der Sonne. Und so ist er dann ganz zum Schluss draufgekommen und zum Schluss von seinem Buch, der Prediger, Kapitel 12, schreibt er dann: Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allen Verborgenen, es sei gut oder böse. Also Gott ehren und das tun, was Gott möchte. Also er hat nochmal die Kurve gekratzt, bevor er dann wirklich die Kurve gekratzt hat. Prophetie hat meist oder vielleicht immer zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist in der unmittelbaren Zukunft und die andere Bedeutung, die geht weiter in die Zukunft. Und wir wissen, das Alte Testament ist ein lauter Wegweiser auf Jesus hin. Und in Vers 14 haben wir vorher schon gelesen: Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir beseitigt habe. Und das hat sich im Leben Salomos bewahrheitet. Er hat den Tempel gebaut, er hat einiges falsch gemacht, Gott hat ihn wieder zurechtgewiesen, hat ihn wieder auf die richtige Spur gebracht, aber Gottes Gnade ist nicht von ihm gewichen. Und alle nachfolgenden Könige, da waren schlechte, sehr schlechte, weniger schlechte, aber das waren alles Nachkommen von David. Also das hat sich bewahrheitet, die Dynastie, die hat weitergelebt. Und doch hat man irgendwie den Eindruck, so hundertprozentig wirklich erfüllt hat sie das doch nicht. Wenn wir da lesen in Vers 16, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Und wenn man sich dann so die nachfolgenden Könige anschaut, weiß nicht, da gibt es nicht wirklich so viel Grund zum Jubeln. Und Armin Wunderli hat in seiner Predigt das sehr schön aufgezeigt, diesen weiten Bogen, direkt von Abraham über David, Salomo, die Teilung des Reiches, die Gefangenschaft, zurückführen ins eigene Land. Dann ist diese Linie dann teilweise strichliert, irgendwie versandelt das Ganze ein bisschen und irgendwie bleibt immer die Hoffnung, dass das nochmal so richtig auflebt, diese Dynastie. Dass irgendwann eben dieser wirkliche Sohn Davids kommt, dieser wirkliche König, dass diese Linie nochmal so strichliert ist, so halbwegs, so ungefähr, so teilweise, sondern wirklich vollständig. Und dann lesen wir in Matthäus 1, Vers 1, das Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Jetzt kommt König Jesus. Und bei diesem Vers, da läuten bei allen bibelkundigen, frommen Juden sofort alle Alarmglocken. Der Sohn Davids, der Sohn Abrahams. Das heißt, jetzt ist Schluss mit diesen möchte gern schlechten rechten Königen. Eine Linie, die so irgendwo kaum merkbar dahin sandelt. Jetzt ist scheinbar wirklich der eine, der wahre Sohn Davids da. Und der heißt Jesus. Und Jesus ist der bessere, ja der beste König, der beste Baumeister. Und bei Jesus bekommt der Satz, nicht mein Wille, sondern sein Wille soll geschehen, noch eine viel, viel tiefere Bedeutung als bei David. Jesus bringt den besseren Frieden. Nicht nur kurzfristig, nicht nur zwischen Völkern und zwischen Menschen, sondern tiefen Frieden in uns selbst, einen tiefen Frieden mit Gott. Und Jesus baut einen besseren Tempel, nicht aus Stein oder Holz, sondern er selbst ist dieser Tempel. Und Jesus macht einen besseren Tempel aus uns. Wir haben gestern eben in der Predigt schon gehört, dass wir ein Tempel aus lebendigen Steinen sind und Gott zieht quasi aus diesem Tempel in Jerusalem aus, um bei uns einzuziehen. Gott möchte bei uns wohnen. Und die Frage bei diesem lebendigen Stein war dann gestern auch, wo ist mein Platz, wo ist dein Platz in diesem lebendigen Tempel? Jesus ist das bessere Opferlamm. Er lässt sich selbst kreuzigen zur Vergebung unserer Sünden. Er ist der bessere Hohepriester. Er ist der bessere Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Jesus ist einfach in allen Bereichen, nicht teilweise, nicht ansatzweise, nicht kurzfristig, sondern absolut und vollständig, immer und ewig besser. Das ist so die Grundaussage vom Hebräerbrief. Es gab und gibt viele Könige, gute, weniger gute, schlechte. Aber es gibt nur einen Jesus. Es gibt viele Lebensphilosophien, gute, weniger gute, schlechte. Aber es gibt nur einen Jesus. Es gibt viele Religionen, gute, weniger gute, schlechte. Aber es gibt nur einen Jesus. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sein Lebenshaus baut, sein Leben gestaltet. Gute, weniger gute und wirklich schlechte. Aber es gibt nur einen Jesus. Und deshalb stimmt Paulus im Kolosserbrief im ersten Kapitel auch diese Lobeshymne auf Jesus an. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf der Erde als auch was im Himmel ist. Und darauf kann man bauen. Und dadurch können auch wir zu guten Baumeistern werden. In Matthäus 7 sagt Jesus: Darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzt. Wenn dann ein Wolkenbruch herniedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Erinnern wir uns an den großen Plan. Der große Plan Gottes, das ist ja der Titel unserer Predigtreihe, Gottes Volk in Gottes Reich unter Gottes Herrschaft. Und genau das wird Wirklichkeit in Jesus. Und es ist unsere Entscheidung, wollen wir weiter selbst König und Baumeister spielen in unserem Leben, in der Wirklichkeit sind wir es ja nicht, oder akzeptieren wir Jesus als König und als Baumeister unseres Lebenshauses? Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Und Jesus baut tatsächlich ein ewiges Haus. Und in Johannes 14 sagt er, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch nicht gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Jesus ist der König der Könige. Er ist der Herr aller Herren. Und er ist der Baumeister, dem man wirklich vertrauen kann. Amen.